möchte den Text, der dieser Predigt zugrunde gelegt wurde, zunächst vorlesen. Epheser Kapitel 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden. Lasst uns für einen Moment zum Gebet stehen bleiben. Unser himmlischer Vater, wir sind dir dankbar für das Vorrecht, dass wir im Namen des Herrn Jesus Christus versammelt sein dürfen. Vor uns liegt dein Wort. O, wie handhaben wir dieses Wort in Ehrfurcht, denn es ist das Wort Gottes. Und wenn es dein Wille ist, dass ich versuche, über dieses große Thema heute Abend zu sprechen, ich bitte dich, möge der Heilige Geist mir Worte geben, zu sagen, etwas, das behilflich sein möchte, deinem Volke und zum Aufbau deiner Gemeinde dienen. Gewähre uns dieses, Vater. Wir danken dir für deine Segnungen. Herr, ich denke jetzt, wenn ich nur einen Tropfen deines Blutes hier hätte, wie würde ich's an mein Herz drücken? Ich würde mich fast fürchten zu atmen, aber du hast uns noch mehr gegeben, nämlich die völlige Erlösung deiner Gemeinde. Hilf uns, o Gott, dass wir die Gemeinde weiden, in die wir gesetzt worden sind, zum Preise und zur Ehre deines Namens. Amen. Ihr mögt euch setzen. Wir vertrauen dem Herrn Jesus, dass er seine Segnungen auf uns sendet. Vor wenigen Minuten hatte ich dort in dem Vorraum ein Erlebnis, das mich erschütterte. Wie viele von euch kennen Raymond Ritchie? Er hat zu schwer und zu hart gepredigt und hat nun einen Schaden körperlich erlitten. Ich erinnere mich an die Zeit, als Bruder Raymond auf der Plattform stand, als der Engel des Herrn vor Tausenden von Menschen herabkam. Als Dr. Best mit Bruder Bosworth über meinen Dienst debattierten, er sagte, dass diese Menschen, die an Heilungen glauben, nicht sind als heilige Roller. Er meinte, dass dieses in dieser Zeit nicht mehr möglich ist. Dann fragte Bruder Bosworth, wie viele Baptisten sind hier, die geheilt worden sind in diesem Feldzug? Und es standen circa 400 auf. Seht, dann sagte ich, meine Literatur ist in viele Sprachen übersetzt worden und herausgegeben. Und ich stelle nicht den Anspruch, ein göttlicher Heiler zu sein. Nein, ich predige lediglich das Wort Gottes und Gott heilt. Und wenn die Gabe, die Gott mir gegeben hat, in der Offenbarung und Unterscheidung zur Frage gestellt wird, dann wird Gott für sich selbst sprechen. Und in dem Augenblick kam der Engel des Herrn in der Feuersäule herab. Bruder Ritchie sagte mir, dass ich aufhören sollte, so laut und kräftig und lange zu predigen. Er sagte, Bruder Branham, als ich feststellte, in welch einer Weise Gott mit dir ist und du die Visionen siehst und der Herr sich offenbart, wollte ich auch meinen Teil dazu tun. Aber er bat mich wiederholt und sagte, sorge dich nicht darum, was die Menschen sagen, sondern tu deinen Dienst, liebe das Volk, und Gott wird beweisen, dass er dich gesandt hat. Dieses große Thema, das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes, wir haben sehr viel darüber gehört und ich selbst habe Aufzeichnungen gesehen, die würden ausreichen über die ganze Plattform hier. Aber für mich ist das so einfach und wohl für jeden, der es im Worte Gottes sieht. Ich habe einige Schriftstellen niedergeschrieben, die ich euch vorlesen möchte, damit ihr sie euch auch merken könnt. Nun, es ist ein großes Thema und ich glaube, dass es ein notwendiges Thema ist, über das gelehrt werden sollte. Wir hatten Evangeliumsversammlungen, Heilungsversammlungen. Jetzt ist die Zeit der Belehrung. Gegründet ist dieses Thema und im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen des Herrn. Hier vorne sitzt Bruder Smith. Ist das deine Frau? Gott segne euch. Ich sage, hinter jedem guten Mann steckt auch eine gute Frau. Ich sage, wenn der Branham-Familie irgendetwas an Anerkennung zukommt, gibt es meiner Frau. Sie ist 10 Jahre jünger als ich und hat schneeweißes Haar. Was würde ich ohne sie tun? Sie steht zwischen mir und den Menschen. Eine Frau ist etwas Wunderbares. Wenn Gott dem Mann etwas Besseres hätte geben können, dann hätte er es getan. Der weiseste Mann, Salomo, sagte, wer eine Frau gefunden hat, hat etwas Gutes gefunden. Es ist mit das Beste, was Gott uns außer dem Heil hat geben können. Nun, als nächstes möchte ich euch sagen, was das Siegel Gottes ist und auch das Mahlzeichen des Tieres. Ich glaube, dass die Schrift dieses unterstützt. Ich glaube, dass diese beiden großen Dinge bald zum Abschluss kommen. Und die Welt ist gegenwärtig von diesen beiden großen Tatsachen ergriffen. Das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes. Manche stellen es in die Vergangenheit, andere in die Zukunft. Aber wir sind mittendrin. Das Siegel Gottes ist die Taufe mit dem Heiligen Geist und das Mahlzeichen des Tieres empfangen die, die die Taufe des Heiligen Geistes ablehnen. Dieses sei im Voraus gesagt. Seht, in den letzten Tagen werden alle Menschen eins oder das andere haben, entweder das Mahlzeichen des Tieres oder das Siegel Gottes. Denn alle, die nicht das Siegel Gottes hatten, empfingen das Mahlzeichen des Tieres. Alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des Lammes geschrieben waren, seit Grundlegung der Welt. Nun, diese beiden großen Dinge, wir werde nun zunächst über das Siegel Gottes sprechen. Was ist ein Siegel? Als erstes sehen wir, dass in der Bibel und in der alten Zeit war das Siegel die Unterschrift irgendeines Menschen. In den früheren Zeiten, wo sie nicht so geschult waren wie heute, hatten sie einen Siegelring. Und dieses Siegel war dann eine Bestätigung. Es war anstatt ihrer Unterschrift geleistet. Niemand durfte das Siegel kopieren, sonst war die Strafe dafür angesetzt. Genau, wenn man heute etwas fälschen würde. Jeder hatte sein eigenes Siegel und hat mit diesem Siegel die Unterschrift geleistet. Es war damit bewiesen, dass es ihm gehört oder von dem Betreffenden beglaubigt wurde. Nun, gemäß Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, dass diese beiden Geister so nahe beieinander sein würden, nämlich die Menschen, die von Gott und die vom Satan gekennzeichnet sind, werden so nah beieinander sein, dass womöglich auch die Auserwählten verführt werden können. So viel Ähnlichkeit werden sie haben. Viele sagen, der Kommunismus ist das Malzeichen des Tieres. Nein, ihr seid verkehrt. Er ist nicht das Malzeichen des Tieres, obwohl er mit hineingezogen wird. Aber das Malzeichen des Tieres selbst ist religiös, sehr religiös, so dass fast die Auserwählten verführt werden könnten. So nahe, wenn es möglich wäre. Ich hörte Billy Graham vor einigen Sonntagen am Radio, als ich unterwegs war, und er sprach darüber, dass die Männer rauchen und viele ungebührliche Dinge tun. Und er sagte sogar, dass ein Mann, der raucht, ist gar kein richtiger Mann. Und er ging in seiner Ansprache so weit, dass er sagte, sogar die Auserwählten sind vom Teufel verführt worden. Ich glaube nicht, dass Bruder Graham dieses so wörtlich meinte, denn die Auserwählten können nicht verführt werden. Auch wenn die beiden Dinge so nahe aneinander liegen, dass womöglich, wenn es möglich wäre, also auch die Auserwählten verführt werden. Aber es ist nicht möglich. Nun, ich sage euch, dass alles an Religion und Kulten, was wir heute haben, das hat bereits ihren Anfang im 1. Moses. Dort können wir es finden. Ich kann es euch beweisen. Jeder Kult beginnt schon im 1. Moses. Wenn ihr den 1. Moses durchliest, könnt ihr sehen, was dem folgt. Denn alles zieht sich hindurch, durch die ganze Bibel. Wir sehen nun, dass der Moses das Saatkapitel ist. Und wir sehen auch, dass damals der erste Mensch gekennzeichnet wurde von Gott. In 1. Moses 4, Vers 15 lesen wir, dass Gott Kain gekennzeichnet hat. Das erste Malzeichen des Tieres wurde also dem Kain gegeben. Ihr sagt, stimmt das wirklich? Hatte Kain das Malzeichen des Tieres? Zunächst müssen wir beachten, was der Herr gesagt hat. Der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten. Seht, aus der Linie Kains kamen große Männer, weise Leute, aber aus der Linie Seth kamen einfache Männer, Bauern, Hirten und so weiter. Die Bibel spricht dort, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Nun, ihr Predigerbrüder, haltet Frieden. Immer wieder steigt ihr mir auf den Nacken über den Samen der Schlange. Aber die Bibel sagt, dass die Schlange einen Samen hatte. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Das werdet ihr verantworten. Aber die Bibel sagt im Moses, dass die Schlange einen Samen hatte. Nun, erinnert euch, die Schlange war nicht ein Kriechtier damals. Sie war das nächste dem Menschen. Die Wissenschaftler haben tausende von Jahren versucht, dieses vermisste Glied, Verbindungsglied, zu finden. Aber sie können es nicht finden. Nun, warum? Es ist die Schlange. Nun, in 1. Moses 3,1 steht geschrieben, dass die Schlange listiger war als alle Tiere des Feldes. Sie war damals kein Kriechtier. Sie hatte das Aussehen mehr wie ein Mensch, wie ein Mann. Denn der Same eines Tieres direkt hätte mit dem Menschensamen sich nicht vermischt. Und deshalb, das einzige Tier, das der Teufel hat gebrauchen können, war diese Schlange. Ich glaube, dass Gott alles in einer bestimmten Ordnung geschaffen hat. Er ist wie ein großer Bauunternehmer. Er hat alles zu seiner Verfügung gehabt und konnte als Schöpfer genau bestimmen, wie und was werden soll. Vor ihm war alles da. Und der große Heilige Geist, der aus Gott ausging, brütete über den Wassern. Und wenn wir annehmen würden, dass er Flügel hatte, obwohl er sie nicht hatte, aber er schwebte über der Erde. Und Gott hat dann eins nach dem anderen geschaffen. Und er konnte als Vater tun, was ihm beliebte. Natürlich, er hat die gesamte Schöpfung, die Blumen, die Tiere, alles hat er geschaffen. Immer weiter und weiter und weiter, bis er dann den Menschen geschaffen hatte in seinem Bilde. Etwas Höheres konnte nicht geschaffen werden als jemand im Bilde Gottes. Nun, dann sagte Gott, jeder Same bringe nach seiner Art hervor. Nun, dieser Mensch, wir sehen, dass die Sünde nicht auf Erden begonnen hat, sondern im Himmel. Nämlich dort hat Satan begonnen und er wurde hinuntergeworfen und hat dann hier auf Erden sein Ziel erreichen wollen. Gott hat ihn hinuntergeworfen. Und er ging dann in die Schlange hinein und hat sie benutzt. Seht, dieses liegt in den Geheimnissen Gottes. Und jeder, der demütig ist, dem wird Gott offenbaren. Seht, die Schlange war tatsächlich das Nächststehende zum Menschen. Listiger als alle Tiere des Feldes. Nun, dem Kain wurde ein Zeichen angebracht. Nun, ihr sagt, wie hat der Satan sich der Schlange so bedienen können? Seht, wenn ihr 2. Korinther 11 lest, dort steht geschrieben, dass er sich auch in das Bild eines Engels des Lichtes verkleiden kann. Ihr dürft Satan nicht unterschätzen. Er hat manche Möglichkeiten, um seinen Plan zu erreichen. Nun, wenn wir nun die Linie Kains betrachten, Kain wurde der erste Mörder. Er war der Erste, der Neid und Eifersucht hatte. Wer will mir sagen, woher dieses Wesen in Kain kommt? Wenn Adam der Sohn Gottes war, so sagt die Bibel. Woher kam das Wesen Kains? Woher kam der Mord in ihm? Aus Adam keineswegs. Denn Gott hatte Adam geschaffen. Es kam also vom Satan. Denn Kain war der erste Mörder. Er war der erste mit Eifersucht. Und in ihm wurde das Wesen Satans offenbar. Seht, und er war auch der Erste, der gekennzeichnet wurde. Gott hat ihn gekennzeichnet. Und er ging dann von Gott weg. Erinnert euch, nachdem Gott ihn gekennzeichnet hatte, ist er von der Gegenwart Gottes gegangen. Ihr alle merket genau auf das hin, denn dieses ist sehr, sehr wichtig. Er ging aus der Gegenwart Gottes hinweg, nachdem er gekennzeichnet wurde. Dort nahm er sich dann ein Weib, ein wunderbares Bild auf die Kirche. Sie gehen, nachdem sie gekennzeichnet sind, aus der Gegenwart Gottes weg, nehmen sich eine Frau aus dieser Welt. Nun, wir sehen weiter, dass Abel, der Bruder Kains, er wurde ja von Kain erschlagen. Und dann gab Gott dem Adam den Seth als ein Zeichen. Ein Zeichen von Gott, des Todes und der Auferstehung. Seth ging nicht in ein anderes Land, um sich ein Weib zu nehmen. Er wartete, bis Gott die Zeit für gekommen sah und ihm das Weib gab. Aber Kain hatte sich das Weib genommen. Seht, hier ist ein wunderbares Bild auf die beiden Linien. Das eine ist die Kirche allgemein in dieser Welt. Sie wählen, was sie wollen selbst. Aber das andere ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Nun, wodurch ist also die Gemeinde gekennzeichnet? Sie ist versiegelt. Sie ist auserwählt. Und deshalb das Zeichen des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Denn Christus ist nicht tot, sondern auferstanden und wirkt in seiner Gemeinde. Diese beiden Geister sind heute genauso da, wie sie im Garten Eden waren. Einst das Mahlzeichen des Tieres, wie Kain. Er ging aus der Gegenwart Gottes, wusste nicht, wohin er hin wollte. Aber er blieb zu Hause. Und wir sehen dann, dass Kain ihn erschlagen hatte. Aber seht, er vertraute Gott. Ich möchte jetzt etwas sagen. Und vielleicht sollte ich es nicht berühren. Aber ich möchte es euch immer und immer wieder sagen. Viele sagen, dass die ersten Menschen, Adam und Eva, dass sie Äpfel gegessen haben im Garten Eden. Oh Brüder, ich sage das jetzt nicht als ein Witz, aber wenn Apfelessen bewirkt, dass die Frauen ihre Nacktheit erkennen, dann sollten wir die Äpfel herumreichen. Ich denke, dann sollten wir es tun. Es waren keine Äpfel, das wissen wir alle. Nein, wir müssen erkennen, auch hier in einer gemischten Menge, um zu sehen, was es wirklich war. Nun, wir sehen dann, dass es eine Kennzeichnung war, die Gott vorgenommen hatte. Es war ein Tadel, den Gott ausgeübt hatte an Kain. Seht, es war etwas, das Gott an Kain auszusetzen hätte. Das eine ist das Siegel Gottes, nämlich Gott tut das Siegel auf den durch den Heiligen Geist, nämlich auf seine Gemeinde, die ihm wirklich gehört. Das Siegel des Heiligen Geistes ist der Beweis Gottes, dass wir sein ewiges Eigentum sind. Aber Kain wurde gekennzeichnet und wich aus der Gegenwart Gottes. Und Seth, der dann seinen Platz der Abels Platz einnahm, er war ein Zeichen der Auferstehung. Nun, wir sehen also, dass diese beiden Zeichen, das eine Gottes Wohlgefallen auf dem wahren Gläubigen und das andere Gottes Kennzeichnung an dem, der Gott nicht gefiel, beginnen schon dort in Moses. Und alle Dinge haben schon in Moses ihren Anfang und gehen bis zur Offenbarung hin. Ich habe ja heute Morgen über das Blutopfer gesprochen, wie Abel dort sein Opfer darbrachte. Es zieht sich dann durch die ganze Bibel hindurch. Auch von Babylon wird in Moses und in der Mitte der Bibel und in der Offenbarung gesprochen. Seht, alles hat dort seinen Anfang. Sogar in der Arche seht ihr die Taube und die Krähe. Beide sind Vögel, beide können fliegen. Aber die Krähe ist ein Heuchler. Ihr werdet fragen, warum? Nun, eine Krähe kann sich auf ein totes Pferd setzen und da einen halben Tag fressen und einen anderen halben Tag mit der Taube zusammen Weizen essen. Aber die Taube hat keine Galle, um von dem toten Pferd zu essen. Seht, das ist der Unterschied. Die Taube kann nicht mit der Krähe essen, obwohl die Krähe mit der Taube essen kann. So ist es auch mit den Gläubigen. Jeder Mensch, der wahrhaft mit dem Heiligen Geist getauft ist, kann keinen Anteil an den Dingen dieser Welt haben. Wer daran Anteil hat, ist ein Heuchler, genau wie die Krähe. Seht, obwohl sie zusammen in der Arche waren. Ich liebe, über diese Beispiele der Natur zu sprechen. Wisst ihr, die Taube braucht sich niemals zu baden. Die Taube hat ein Öl in sich selbst, das von innen nach außen herauskommt und sie immer aufs Neue reinigt und sauber hält. Seht, es ist ein Öl in ihrem Leibe. So ist es auch mit der Gemeinde des lebendigen Gottes, erfüllt mit dem Heiligen Geiste. Das Öl, das die Gemeinde sauber und rein hält. Der Heilige Geist in dem Gläubigen hält ihn rein und heilig vor Gott. Seht, es muss von innen nach außen herauskommen. Es geht nicht darum, was wir an Bekenntnissen mit den Lippen machen, sondern ob Gott alles aus uns herausgenommen hat und wir gefüllt sind mit seinem Heiligen Geist. Denn die Bibel sagt im Römer 8, es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, an denen, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Wie kommen wir in Christus hinein? 1. Korinther 12. Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Seht, Gott kann uns nicht mehr richten. Er hat uns gerichtet in Jesus Christus. Nun sind wir sein Eigentum und wir haben das ewige Leben empfangen. Und es gibt nur eine Form von ewigem Leben und das ist in Gott, geoffenbart in Jesus Christus. Wir sind vom Tode in das Leben hindurchgegangen. Wie es schon im Alten Testament heißt, wenn ich das Blut sehe, werde ich vorüberziehen. Seht, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Er kann nicht sündigen, denn der Same Gottes ist in ihm. Er kann nicht sündigen. Seht, ihr habt nicht einen Vogel gesehen, der einmal schwarz, einmal weiß ist. Entweder seid ihr ein Sünder oder ihr seid geheiligt. Entweder ihr seid in Christus oder ihr seid's nicht. Seid ihr in ihm, dann ist das Blutopfer Jesu Christi von Golgatha für euch ausreichend. Und er sagt, Vater, vergib ihnen. Seht, so werden wir versiegelt durch den Heiligen Geist. Zurückkommend auf die Krähe und die Taube. Seht, Kain und Abel. Das war schon ein Typ auf Judas und Jesus. Natürlich, so wie Kain den Abel tötete, nachdem das Opfer auf dem Altar angenommen wurde. Seht, wenn wir nur fundamental Recht haben wollen, dann hatte Kain auch Recht. Denn, wie ich es oft sage, ich treffe die Fundamentalisten und die Pfingstler. Die einen haben wohl viel Mut und die anderen haben Kraft. Wenn diese beiden zusammenkämen, es ist, als ob der eine Geld in der Bank hat und keinen Scheck schreiben kann und der andere könnte Scheck schreiben und hat kein Geld. Nun, ihr habt das Feuer des Heiligen Geistes empfangen, aber seid nicht stille geworden, damit Gott euch anleiten könnte, wie die Gaben betätigt und gebraucht werden sollen. Jedes Mal, wenn Gott seinen Geist ausgießt, kann eine Apostelgeschichte danach geschrieben werden. Nun, warum habt ihr nur die Freude? Das ist wunderbar, aber die Kraft muss geoffenbart werden. Seht kein. Man könnte sagen, er war religiös, denn er brachte Gott ein Opfer dar. Natürlich, wenn es dem Äußeren nachgegangen wäre, dann war Kain genauso gerechtfertigt wie Abel. Aber es geht hier um eine geistliche Offenbarung. Und die Menschen erkennen nicht, dass die gesamte Gemeinde Gottes auf eine Offenbarung des Heiligen Geistes gegründet ist. Jesus sagte zu Petrus, Fleisch und Blut hat dir dieses nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist die Offenbarung des Heiligen Geistes. Dieser Felsen, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das Wort muss in uns sein. Es muss durchdringen. Es muss scheiden, wie es geschrieben steht. Und jedes Wort Gottes ist wahr. Und jeder Teil davon stimmt. Es ist alles die Offenbarung Gottes. Nun, wir könnten gewaltige Heilungsgottesdienste haben. Warum? Weil Gott uns die Zusage gegeben hat, zu heilen. Natürlich. Nun, ich glaube, denn damals gab es noch keine Bibel, dass es dem Abel geoffenbart wurde, welches Opfer er darbringen sollte vor Gott. Natürlich. Abel wusste, dass es Blut ist, auf das es ankommt. Er wusste um das, was geschehen war. Dort kann ich ihn kommen sehen, mit diesem Lamm, wie er es Gott darbringen wollte. Kain hat aber einen schönen Altar gebaut und hat Früchte darauf getan. Seht, es kommt nicht darauf an, dass wir eine Kirche haben mit einer 1000 Millionen Pfeiforgel da drin, sondern ob uns Gott durch Offenbarung seinen Willen hat kundtun können. Kain. Er dachte, es kommt auf das Äußere an. Das Opfer Abels war vielleicht nicht so ansehnlich. Er holte dieses Lamm und bringt es dort in die Nähe des Felsens. Nehmen wir an, es war ein Felsen, auf dem er es darbrachte vor Gott. Und er selbst wird vom Blut überströmt gewesen sein, als er dieses Opferlamm dort vor Gott darbrachte. Aber fast 4000 Jahre später kam das Lamm Gottes und opferte sich für unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha. Oh, wie wunderbar, teures Gotteslamm. Dein Blut wird nie die Kraft verlieren, bis die Gemeinde des Herrn vollendet ist. Natürlich, das Blut nur kann es tun. Und erinnert euch, höret Gläubige, Abel ist praktisch mit seinem Opfer gestorben, denn danach, wo das gab den Anlass, dass Kain ihn getötet hatte. Jeder Gläubige muss mit dem Gotteslamm zusammensterben, um mit ihm zusammenzuleben. Natürlich, so brachte er dieses Opfer da vor Gott. Und wir sagen, Wir sind Christen. Vor kurzem schrieb mir eine Dame einen kurzen Brief und sagte, Mr. Branham, ich bin amerikanische Staatsbürgerin. Ich kann mich kleiden, wie ich will. Ich brauche nicht auf das zu hören, was die Bibel sagt. Natürlich, schon darin ist der Beweis, dass sie ein Bock und kein Lamm ist. Denn wenn wir Lämmer sind, dann sind wir Schafe seiner Weide und wir hören auf seine Stimme. Natürlich sind wir amerikanische Staatsbürger, aber wir nehmen nicht unser Recht als Staatsbürger allein wahr, sondern tun das als erstes, was in den Augen Gottes wohlgefällig ist. Wir handeln und tun gemäß dem Worte und dem Willen Gottes. Nun, wir sehen, so wie Kain dann Abel tötete, nachdem sein Opfer angenommen wurde, so hat Judas den Herrn Jesus verraten und er wurde getötet. Die meisten Menschen aber, sie sehen nur die drei Kreuze, obwohl auf der einen und auf der anderen Seite ein Kreuz stand und Jesus in der Mitte hing. So sehen wir aber auch, dass Judas sich dann an einem Baum erhängte. Nun, denn es steht, verflucht ist, wer am Holze hängt. Seht, dort war der Sohn Gottes, Gott, geoffenbart. Er kam vom Himmel und ist dann mit dem, der Buße getan hat, wieder zurückgekehrt ins Paradies. Dort war Judas, der Sohn des Verderbens, und er nahm den, der nicht Buße getan hatte, und ist mit ihm zusammen auf einen Platz gegangen. So wie Gott die Seite Adams öffnete und sein Weib daraus gestaltete, so hat Gott die Seite Jesu am Kreuz auf Golgatha geöffnet, damit die Braut herauskomme. Wir sehen also, wie diese beiden Geister nebeneinander laufen. Die Taube und die Krähe, Kain und Abel, Jesus, Judas. Und wir sehen, nachdem Kain sich das Weib genommen hatte, wir sehen dann, lasst mich zunächst darauf kommen, auch mit dem Volke Israel. Sie waren auf dem Wege in das verheißene Land und sie wollten durch das Feindesland hindurchgehen und bezahlen für alles das, was sie selbst oder ihre Tiere fressen werden. Aber Moab gestattete es ihnen nicht. Nun, die Israeliten waren keine Denomination. Sie waren auf ihrem Wege in das verheißene Land. Aber sie waren nicht anerkannt unter den Nationen. Aber Israel, sie hatten die wahre Offenbarung Gottes. Natürlich. Aber die anderen hatten Biljam. Und die Bibel warnt uns vor der Lehre Biljams. Aber die Moabiter glaubten an denselben Gott, an den die Israeliten glaubten. Denn Moab kommt aus der Linie Lot, die Lot mit seiner Tochter hatte. So ist es auch heute. Die Kirchen treiben geistlichen Ehebruch. Und was ist es, was sie gebären? Nun, seht, ihr Brüder, ich möchte niemandem zu weh tun, aber hier nennen wir Biljam einen Bischof. Und er wurde gerufen, um das Volk Israel zu fluchen. Denn sie hatten ja die Segnungen Gottes in ihrer Mitte. Sie hatten die eherne Schlange und die Segnungen Gottes dort. Aber Biljam sollte sie fluchen. Bitte beachtet fundamental, war Biljam genauso recht wie auch die Israeliten. Er baute 7 Altäre, er brachte seine Opfer drauf, genau wie die Israeliten. Aber Biljam sah nicht den geschlagenen Felsen, aus dem Wasser strömte. Er sah nicht die eherne Schlange. Er sah nicht die Feuersäule. So ist es auch heute. Nun, wie steht es mit den Pfingstlern von heute? Seht ihr nicht die Feuersäule und die Offenbarungen Gottes, selbst wissenschaftlich bewiesen und aufgenommen wurde die Feuersäule. Aber was ist es? Sie sehen es nicht. Sie sehen nicht, dass das in dem Blutopfer, in der Sühne mit enthalten ist. Warum? Sie sind alle gekennzeichnet. Nun, Gott muss alles beim Namen nennen. Aber Gott verhandelt mit uns als Einzelne. Ich glaube, der Pfingstsegen ist recht. Natürlich. Wir sehen jetzt aber Moab und wir nehmen es wie eine Gemeinde, die zu einer Denomination wird. Sie sagen dann, wenn du dieses und jenes glaubst und ihr getauft werdet, schreiben wir euch in euer Buch. Nun, sie lassen sich dann die Lehrsatzungen der bestimmten Gemeinde erklären, aber wir brauchen heute wieder den Heiligen Geist und das Feuer Gottes, um die Gemeinde in Bewegung zu setzen. Und der Heilige Geist wird niemals eine unsaubere Person nehmen. Nein, Gott reinigt und heiligt. Denn wir gehören dann zu dem geheimnisvollen Leib Jesu Christi, hineingetauft durch den Heiligen Geist. Natürlich, wir müssen auch die Wassertaufe erleben, aber in den Leib Jesu Christi werden wir durch den Heiligen Geist hineingetauft. Nun, vor kurzem kam eine Frau zu mir und wollte sich taufen lassen. Das Haar vollkommen durcheinander. Ich sagte, Frau, du bist gar nicht in dem Stande, in dem ich dich taufen könnte. Sicher, wir sind verantwortlich vor Gott in dem, was wir tun. Vor kurzem war eine andere Schwester, die wollte ein Lied vortragen. Und auch ihr musste ich sagen, du bist gar nicht in der Lage, dort vor diesen Heiligen zu singen. Was wir heute wieder brauchen, ist die göttliche Ordnung in der Gemeinde. Nun, wie früher ein Negermann betete. Er sagte, Herr, nimm du diesen Mann und gebrauche ihn, aber erfülle ihn mit deinem Geist und mit deinem Feuer. Sicher, so wie man früher auf den großen Farmen die Tiere, die dem einzelnen Besitzer gehörten, kennzeichnete. Jemand sagte zu mir, ist das nicht furchtbar, solch eine Kennzeichnung mit einem heißen Eisen einem Tier anzubringen. Aber danach sind sie gekennzeichnet. So ist es auch mit jedem Gotteskinde. Ihr müsst zu dem Altar Gottes kommen und durchbeten, bis ihr gekennzeichnet seid von dem Feuer Gottes und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Natürlich, der Heilige Geist ist das Siegel. Gott hat diejenigen im Voraus ersehen und erkannt. Nun, nicht, wenn jemand sich noch wundert und fragt, hab ich's empfangen oder werde ich's empfangen und so weiter. Nein, ihr müsst volle Gewissheit haben und Gott muss es tun, denn niemand kann zu Jesus kommen. Es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst und der Heilige Geist muss es ziehen. Jemand sagte zu mir, ich habe Gott gesucht und gesucht. Nein, ich sagte ihm, Gott hat dich gesucht. Natürlich, der Heilige Geist nimmt nicht irgendjemand zur Braut, nicht jemand, der raucht und trinkt und unmoralisch lebt und weltlichen Dingen ergeben ist. Die Bibel sagt, wer die Welt lieb hat und das, was in der Welt ist, in dem ist nicht die Liebe Gottes. Nein, die Braut Jesu Christi ist geheiligt und durch den Heiligen Geist versiegelt. Es sind diejenigen, die Gott im Voraus ersehen und erwählt hat. Wie wir früher einen Gesang gesungen haben, das heißt nicht wir, aber wie man ihn gesungen hat. Bitte vergebt mir, wenn ich jetzt das wiederhole. Es heißt in diesem Gesang, komm und habe Teil am Mahl mit uns, komm und speise mit uns, auch wenn ihr noch in der Welt seid, kommt. Nun, es geht nicht nur, dass wir Menschen in die Gemeinde äußerlich dazu bekommen, sondern dass Gott zu der Gemeinde hinzutut, dass alles aus dem Menschenherzen herausgenommen ist und eine völlige Erneuerung durch den Heiligen Geist stattgefunden hat. Ich habe vor einiger Zeit eine Frau gefragt, ob sie ein Christ ist. Und sie sagt, ich gebe dir zu verstehen, dass ich Amerikanerin bin. Und Bruder Bosworth sagte mir, als er jemand fragte, sagte die Frau ihm, ich gebe dir zu verstehen, dass ich jeden Abend eine Kerze anstecke. Was hat das schon mit dem Reich Gottes zu tun? Ihr müsst wiedergeboren sein, sonst könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Nun, wir sehen, zu der Zeit, als Jesus da war, war auch Judas da. Natürlich. Und sie beide gingen fast zur gleichen Zeit aus dieser Welt. Nun, und als der Heilige Geist ausgegossen wurde, zur selben Zeit war auch schon der antichristliche Geist da. Denn Johannes schreibt schon in der Bibel, dass der antichristliche Geist schon damals da war. Natürlich, seht, und heute setzen sie eine universelle Kirche zusammen und sogar einige Pfingstorganisationen gehen da hinein. Haltet eure Hände davon. Ihr müsst zu Gott zurückkommen. Ihr werdet sehen, sie formen jetzt das Mahlzeichen des Tieres. Sie wollen sich zusammentun, um den Kommunismus zu bekämpfen. Aber ich sage es im Namen des Herrn, vergisst es nicht. Es sind drei Vorhänge. Der eiserne Vorhang, der Bambuvorhang und der Purpurvorhang. Die Gefahr liegt hinter dem Purpurvorhang. Nun, wir sehen, wie sich alles entfaltet. Auch der antichristliche Geist, wie er seinen Halt gewinnt in der Nation, in den Gemeinden und in den Einzelnen. Und wir sehen selbst der Erzbischof von Canterbury. Er ging nach Hunderten von Jahren wieder zum Papst. Seht ihr? Nun, macht weiter, wenn ihr nicht hört. Niemand wird es aufhalten. Es wird immer noch schlimmer werden. Und die Bibel sagt es, dass die Pfingstgemeinde in diesem letzten Zeitalter lauwarm wird und Gott wird sie aus ihrem Munde ausspeien. Denn es ist das letzte Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Nun, wenn ihr in Hesekiel 9 liest und andere Bibelstellen, die uns einiges an Licht geben, wie diese Propheten durch den Heiligen Geist schon sehen konnten, was in Zukunft geschehen wird. Dort kam jemand mit dem Zerstörungswerkzeug und ging mitten durch die Stadt hindurch. Diese Schlachtung und das Metzeln war nur auf Jerusalem gedeutet. Aber ehe sie in die Stadt hineingingen, war es ein Mann, der in Weiß gekleidet mit einem Schreibzeug an seiner Hüfte. Und er sagte, sie sollte noch nicht in die Stadt hineingehen, bis der Mann in Weiß mit dem Schreibzeug durch die Stadt Jerusalem hindurchgegangen ist und ein Siegel gesetzt hat auf diejenigen, die um die Gräuel in dieser Stadt wehklagen und Leid darüber tragen. Dieser weiß gekleidete Mann ist ein Typ auf den Heiligen Geist. Nachdem sie gekennzeichnet waren, hieß es, schlachtet jung und alt die Kinder und lasst nichts übrig. Aber diejenigen, die versiegelt waren, durften nicht berührt werden. Nun, wann geschah dieses? Das war die Pfingstgemeinde am Anfang, als der Heilige Geist fiel und diejenigen kennzeichnete, die zur Gemeinde gehörten. Wer die Schriften des Josephus gelesen hat, wenn er von den Kriegen berichtet, nachdem nämlich Jesus das Zeichen des Messias getan hat und unter Beweis gestellt hatte, dass er es war und zur Herrlichkeit zurückgegangen war und den Heiligen Geist sandte, zogen die Apostel aus und taten das Gleiche, was er getan hatte. Sie hatten die Kraft des Herrn. Sie sprachen in Zungen. Es kam ein gewaltiger Wind, ein Rauschen Gottes herab. Und die Städte wurden ergriffen von dem Feuer des Heiligen Geistes. Die anderen aber verspotteten sie und lachten darüber. Jesus sagte, wenn ihr gegen mich spricht, werde ich euch vergeben. Aber wer etwas gegen den Heiligen Geist spricht, dem wird es nie vergeben werden. Sie haben ihren Spaß und Spott getrieben mit den Menschen, die erfüllt waren mit Heiligem Geist. Nun, seht, in Matthäus 24 stellten die Menschen dem Herrn Jesus eigentlich drei verschiedene Fragen. Und sie fragten, wann wird dieses sein? Und welches ist das Zeichen deiner Ankunft und das Zeichen des Endes der Welt? Und es zeigt, in welch einer Weise sich das Wort des Herrn erfüllte. Wenn da geschrieben steht, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe. Nun, es konnte also nicht universell für diese Zeit bestimmt sein, oder auf den Sabbat zum Beispiel, sollte die Flucht nicht fallen. Denn wer in Jerusalem war, sollte nach Judäa fliehen. Seht, es sollte die Flucht nicht im Winter oder auf den Sabbat fallen. Aber als Titus dann kam und Jesus sagte ihm, wenn ihr Jerusalem von Kriegsheeren umgeben seht, wer auf dem Felde ist, der kehre nicht mehr heim, sondern flieht von da. Denn sie hatten den Heiligen Geist gelästert, und wer den Heiligen Geist lästert, hat schon das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Und deshalb wussten die gläubigen Juden, als sie das geschehen sahen, was es bedeuten sollte. Nun, sehen, Josephus schreibt zum Beispiel von den Gläubigen. Er schreibt, es war eine Gruppe von Menschen, die dem Jesus von Nazareth folgten, und späterhin haben sie sich versammelt, um seinen Leib zu essen. Er wusste nicht, dass sie das Abendmahl gefeiert haben. Denn Jesus hatte es ihnen ja gesagt. Aber sie hatten sich versammelt, die Juden in Jerusalem, und sagten, wir versammeln uns hier vor Jehova und er wird uns helfen. Aber im Grunde genommen hatten sie schon den Heiligen Geist gelästert und Spott getrieben mit der Kraft Gottes. Der Herr Jesus hatte schon längst geoffenbart, dass er ihr Messias war, und sie bezeichneten ihn als Beelzebub und dachten, er war der Teufel und stand im Bunde mit dem Obersten der Teufel. Nun, so Gott will, werde ich euch zeigen, und zwar morgen Abend, dass Amerika dasselbe getan hat. Denn die Vereinigten Staaten haben dasselbe getan in diesen letzten 40 Jahren. Sie haben diese Menschen, Pfingstler, heilige Roller und sonst was alles genannt und ihren Spott getrieben. Aber was ist in den letzten Tagen geschehen? Sie, ich stimme zum Beispiel mit meinem Freund Du Plessis nicht überein. Er meint, dass die Presbyterianer, wie sie sagen, Zungenredner haben wollen. All die Denominationen, warum haben sie es vor 40 Jahren nicht angenommen? Sie werden es niemals tun. Und jede Denomination ist tot. Das ist wahr. Niemals werden sie aufstehen. Keine Denomination. Ihr Versammlungen Gottes hattet eure Tage. Ihr Einheitsleute hattet eure Tage. Gemeinde Gottes, ihr hattet eure Tage. McPherson hatte ihre Zeit. Natürlich, ihr habt alle Denominationen geformt nach dem katholischen Muster. Ihr Baptisten, Presbyterianer, aber Gott wird die hungrigen Herzen von überall herausholen und sie segnen und mit seinem Heiligen Geiste versiegeln. Natürlich, die anderen haben schon das Mahlzeichen des Tieres angenommen. Sie haben bereits ihre Farbe gezeigt. Und der Messias klopft aufs Neue in der gleichen Weise, aber sie lästern weiter. Nun, in welcher Zeit leben wir überhaupt? Oh, meine Brüder, ich hoffe, ihr meint nicht, dass ich nicht mehr weiß, was ich tue. Aber das Kommen des Herrn ist so nahe. Und der Herr hat das Zeichen wiedergegeben. Was hat Jesus von den schlafenden Jungfrauen gesagt? Nun, sicher, sie sind religiös, kein wahres auch. Aber sie hatten, ihnen ging das Öl aus in ihren Lampen. Und dann steht geschrieben, sie sagten zu den Weisen, gebt uns von eurem Öl. Und erinnert euch, zu derselben Zeit, wo die törichten Jungfrauen Öl holen gingen, wurden die Klugen ins Hochzeitsmahl genommen. Wenn die Presbyterianer und all die anderen Denominationen kommen und den Heiligen Geist suchen, ich sage euch, macht euch bereit und eure Lampen sauber. Die Lampen sauber. Denn die Zeit der Entrückung ist nahe. Amen. Kommt heraus aus ihrer Mitte. Seht, es ist alles noch nicht in der rechten Verfassung. Nun, was ist ein Gläubiger? Seht, so wie der Docht auf dem einen Ende in das Öl getaucht ist und auf dem anderen kommt das Licht hervor, so sind wir hineingetauft in den Heiligen Geist. Und das Feuer Gottes ist brennend und das Licht Gottes leuchtet um die Abendzeit. O Pfingstleute, macht eure Lampen sauber. Macht euch bereit, die Stunde ist da. Als sie hingingen, dann ist es geschehen. Dann kam der Bräutigam und nahm die Seinen. Aber die anderen, sie haben den Heiligen Geist gelästert in den letzten 40, 50 Jahren. Immer wieder. Nun wollen sie etwas davon haben. Aber in dem Moment, wo sie das verlangen haben, ist die Zeit, dass wir unsere Lampen sauber machen. Es ist die Zeit gekommen, dass wir unsere Lampen sauber machen. Für euch, die ihr ein wahres Pfingsten erlebt habt. Manche Lampen haben oben am Docht Kohle. Und es ist zu viel Kohle. Der Schein ist nicht mehr da. Das Licht leuchtet nicht mehr, wie es sollte. Lasst uns alles sauber machen. Möge der Heilige Geist aufs Neue wirken und sich offenbaren, dass Wunder und Zeichen folgen. O, das Siegel Gottes. Nun, säubert eure Lampen, wenn sie noch vom Rauch umgeben sind. Natürlich, jemand wird da sein, der diesem Ruf folgt. Ich weiß nicht, wie viele es sein werden, aber wie der Herr Jesus sagte, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es auch jetzt sein. Und ich weiß, die Zeit, sich bereit zu machen, ist jetzt. Denn die törichten Jungfrauen, auch sie haben das Mahlzeichen empfangen, so wie es Kain empfangen hat. Wenn die Baptisten und die Presbyterianer und die Pfingstleute, als sie das Mahlzeichen des Tieres annahmen, anstatt im Geiste weiterzugehen, wandten sie sich der Organisation zu. Und sie haben sich in falscher Weise mit der Welt verbunden. Natürlich, sie kleiden sich und handeln sich im Hollywood-Stil, wie es die Welt tut. Und ihr sagt, ich schimpfe immer gegen die Frauen. Nun, jeder Mann, der seiner Frau Rauchen gestattet und dass sie kurze Männerhosen trägt, ich habe keinen Respekt vor ihm, denn er ist kein Mann. Das stimmt. Oh, Halleluja. Sicher, er mag fast 2 Meter groß sein und 200 Pfund wiegen, aber er ist kein Mann. Es zeigt nur, wer der Chef im Hause ist. Nun, was wir heute brauchen, ist Männer, Prediger des Evangeliums, die die Wahrheit vom Podium aus verkündigen. Jeder, der von Gott gerufen ist, er soll das Wort Gottes verkündigen. Und wenn Frauen ihr Haar schneiden, es ist unmoralisch. Und ein Mann hätte fast das Recht, seine Frau zu lassen, wenn sie sich nicht unterordnet. Denn wenn eine Frau ihr Haar schneidet, hat sie ihr Haupt nicht anerkannt und hat ihre Herrlichkeit dahin. Natürlich, so steht geschrieben, das Haupt des Weibes ist der Mann. O Gott, hilf uns! Es ist wahr. Oh, wir brauchen keine Kompromissschließe. Wir brauchen Männer, die für das, was Wahrheit ist, aufstehen und es bezeugen. Ganz gleich, was ihnen blüht. Das Siegel Gottes macht eure Lampen in Ordnung. Möge alles frisch und rein sein. Welch eine furchtbare Zeit. Es wird dunkel.